haben heute ein ganz spannendes Thema. Sicher leben. Sagst du mir bitte nochmal deinen Namen? Viktor, der Sieger, meinte, es gibt keine Sicherheit. Zumindest nicht körperlich. Wisst ihr, bei den ganzen Themen muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein bisschen schräg. Ich kenne natürlich nicht die einzelnen Schicksale, die vor mir hier sitzen. Und da gibt es einige, die haben es wirklich nicht leicht. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Nun, ich hatte beide Phasen. Ich habe früh meine Eltern verloren. Wir hatten wenig Sicherheit und in der Großstadt aufgewachsen. Und ich habe eigentlich nichts anbrennen lassen. Und ich muss sagen, als Jesus mich gefunden hat, hat sich mein Leben total verändert. Ich bin so ein richtiger Spießer geworden. So was Langweiliges. Familienvater. Bin gerne Ehemann. Finde sogar Treue schön. So, und jetzt denkst du, ja, vor was soll ich denn Angst haben? Ich lebe in einem Land, wo es noch keinen Krieg gibt. Ich meine, der Krieg ist nicht weit weg, aber den meisten geht es so wie mir. Wir sind sowas wie die Made im Speck. Den meisten geht es gut. Nicht allen, aber den meisten. Und da haben wir solche spannende Themen wie mit Sicherheit leben und so, als hätten wir jetzt chronische Angst vor etwas. Zumindest äußerlich, weiß ich nicht. Natürlich ist es anders wie sonst mit dem ganzen Krieg und das bewegt einen und das führt einen ins Gebet. Aber uns geht es immer noch so gut. Wisst ihr, und da kann man so, so dankbar sein. In der Bibel heißt es, weißt du nicht, dass Gottes Freundlichkeit dich zur Bekehrung führen will? So, und wenn es dir so richtig gut geht, dann bitte hör doch da auf das Reden Gottes und bekehre dich, wenn es dir gut geht. Es ist doch ein Geschenk von ihm. Wie lange es uns gut geht und dir und mir, weiß man ja gar nicht. In einem Lied heißt es, gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Babys haben Angst, Kinder haben Angst. Mein Sohn Immanuel, er ist, wie soll ich sagen, er macht seine Aufgabe perfekt. Er verbreitet Chaos. Aber dieser kleine Mensch hat vor der Schule Angst. Ich weiß nicht warum. Die eine Lehrerin, die hat immer so böse geguckt. Da haben wir mit ihr gesprochen, dann ging es schon mal ein bisschen besser. Schulangst. Der eine hat vom Berufsleben Angst. So Dinge, die man gar nicht so äußerlich gleich verstehen kann. Und trotzdem ist unser ganzes Leben durchsetzt von kleinen und größeren Ängsten. Und dann brauchen wir Sicherheit. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also wenn etwas sicher ist, dann ist es Gottes Wort. Und die meisten Ängste, die du hast, die ich habe, wisst ihr, was für Ängste das sind? Das sind Was-ist-wenn-Ängste. Überleg mal kurz. Die meisten Ängste, die du jetzt konkret hast, sind Was-ist-wenn-Ängste. Du spielst, also dein Kopfkino ist wunderbar. Du sagst, wenn das passiert, was mache ich dann? Wenn das dann eintritt, habe ich dafür noch einen Plan B oder C oder D? Da neigen wir dann zu den ganzen Versicherungen, weil wir uns vor Dinge versichern wollen, die vielleicht eintreten, aber in der Regel nicht. Also wir haben lauter Ängste vor Dingen, die nie eintreten. Und trotzdem, die Angst davor, dass es passieren kann, sorgt jetzt schon für dich, dass du jetzt schon beklommen bist, dass du nicht frei bist, dass du nicht glücklich bist, dass es dir nicht gut geht. gefährliche Orte auf dieser Welt. Ich meine, wir haben einen Krieg. Wisst ihr, wie viele Menschen im Jahr umkommen im Auto? Fast 3000 Menschen letztes Jahr. Der gefährlichste Platz im Auto, also wenn du jetzt zurückfährst, der gefährlichste Platz im Auto ist der Beifahrer. Der stirbt am ehesten. Also überleg dir, ob du fahren willst oder daneben sitzen willst oder hinten. Nachher sehen wir lauter Familien, alle sitzen in der Kofferklappe, keiner sitzt mehr daneben. Aber laut Statistik, die sterben zuerst, ne? Die nebendran sitzen. Christian Köck hat ein Buch geschrieben und er sagt in diesem Buch, 20.000 Menschen sterben jährlich an Krankenhauskeime. Also du gehst dahin mit einem Blinddarm oder einem gebrochenen Bein oder irgendwas, du stirbst aber an irgendeinem Keim, den du nie gesehen hast. Ja, das ist so. Das können wir nicht verschönern, das ist, wie es ist. Was gibt mir denn im Leben Sicherheit? Also wenn das Leben so gefährlich ist, dass wir kaum Auto fahren können, wir können keinen Arzt oder Krankenhaus besuchen, was gibt mir denn Sicherheit? Und was mir so Sicherheit gibt, ist zum Beispiel Gesundheit. Ich dachte immer so, wenn ich gesund bin, dann kann ich immer noch etwas tun. Egal was kommt, dann kann ich irgendwas arbeiten. Ich kann ja auch mit meinen Händen arbeiten oder was weiß ich. Gesundheit ist ein hohes Gut. Und wenn man dann merkt, so ab 40, da werden die Bäume, die du ausreißen willst, immer kleiner. Im Moment sind es nur noch so Bonsai-Bäume. Das sind diese kleinen chinesischen Zierbäume. Das ist nicht mehr viel. Irgendwie lässt das nach mit der Gesundheit und der Anfälligkeit für Krankheiten. Aber ich denke, so Gesundheit ist etwas, was mir persönlich immer noch Sicherheit gibt. Was mir persönlich noch ganz viel Sicherheit gibt, ist meine Familie. Familie gibt mir so viel Geborgenheit und Sicherheit im Leben. Also dazu gehört natürlich erstmal meine Frau Mandy und meine zwei Kinder. Aber ich lebe auch in so einer Großfamilie drin und da fühle ich mich schon sehr sicher. Aber wer verheiratet ist, der weiß ja, irgendeiner stirbt zuerst, wenn nicht Jesus vorher wiederkommt. Also das ist nur für eine gewisse Zeit die Ehe. Und dann bleibt einer übrig. Und dann kommst du nach Hause und dann hörst du keine Stimme mehr. Und das ist schlimm. Ich leite eine Gemeinde mit, ähnlich wie hier. Und da haben wir viele Menschen, die verwitwet sind. Und wisst ihr, das ist ja etwas, was ein Teil von dir wird mitbeerdigt. Dann weißt du, Ehe ist auch eine Sache, die Sicherheit geben kann, auch Familie, aber auch nur für eine gewisse Zeit und bis zu einem gewissen Grad. Was noch Sicherheit geben kann, ist Geld. Unabhängig davon, wie viel Geld, gibt Geld irgendwie Sicherheit. Geld vermittelt so viel Trügerisches. Geld vermittelt uns ja auch, dass wir wertvoller sind. Ist dir schon mal aufgefallen? Trag mal eine Uhr, die 500 Euro kostet, 5.000 kostet oder 15.000 oder 50.000. Und sag mir dann, dass das Gefühl genau das gleiche ist wie bei einer 50-Euro-Uhr. Nee, ist es nicht. Es wird gelogen. Es ist ein ganz anderes Gefühl. Obwohl du nichts anderes sehen kannst als die Zeit. Aber da merken wir legen so viel Wert auf diese Dinge, die vermitteln uns so viel Sicherheit, dass wir meinen, wir sind dann wertvoller, wir sind besser, wir haben etwas erreicht, das gibt mir eine gewisse Stabilität. Und wisst ihr, all die Dinge, die ich jetzt genannt habe, die sind überhaupt nicht schlecht und ich verstehe auch nicht die Christen, die meinen, ach ja, das ist nicht so wichtig und dies ist nicht so wichtig und das Leben ist so schlimm. Nein, Ehe und Familie ist so was Schönes. Wenn du gesund bist, dann danke doch Gott. Und wenn du noch was verdienen kannst, sei froh. Also wenn du mich fragst, lieber reich und gesund statt arm und krank, würde ich immer unterzeichnen. Andreas, wie ist es mit dir? Ähnlich, ne? Ähnlich. Ich glaube, keiner würde sagen, nein, ich würde lieber krank und arm wählen. Wir können nicht immer wählen, das ist mir schon klar. Aber wenn ich wählen kann, dann so. Aber die andere Seite ist, und das ist genauso realistisch, du kannst reich sein ohne Ende. Und du gehst zu einem Arzt mit Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen und kriegst einen Befund, der dein Leben bedroht. Und du fühlst dich wie von einem LKW überfahren. Und all das, was du bis jetzt geleistet hast, zählt nicht mehr. Du hast keine Freude mehr dran und es gibt dann auch keine Sicherheit mehr von deinem Besitz. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, nur ich will uns deutlich machen, wisst ihr, wir müssen doch mit einem starken Fundament leben und nicht nur leben, sondern auch sterben können und die Ewigkeit mit Gott genießen können. Und wenn unser Fundament dazu zu schwach ist, wenn es trügerisch ist, dann sollten wir es doch überlegen, zu sagen, vielleicht sollte ich nicht alles auf diese Karte setzen. Vor einigen Tagen, ich war auf dem Weg zum Saarland, das war letzte Woche, kriege ich einen Anruf. Mein Nachbar, mein Cousin, 62 Jahre alt, ein Krebsbefund. Überall ist schon der Krebs. Ja. Ja, kannst jetzt die besten Spezialisten aufsuchen. Letztendlich ist man dann in Gottes Hand und man weiß, das Leben ist endlich. Und wenn Gott nicht ein Wunder tut, dann ist es bald vorbei. Hat mich stark bewegt, immer noch. Ich bin noch lange nicht damit durch. Aber was ich sagen will, wir können uns mit Geld einige Dinge kaufen und einige Dinge nicht. Du kannst dir ein Bett kaufen, aber kein Schlaf. Du kannst dir ein Sofa kaufen, aber keine Ruhe. Du kannst dir die besten Medikamente kaufen, aber keine Gesundheit. Essen, aber kein Appetit. Und dann merken wir, diese Sicherheit des Besitzes und Reichtum kommt an seine Grenzen. Sag nicht, dass es schlecht ist, ich sage nur, es ist doch sehr trügerisch. Wir brauchen ein Fundament, was besser hält. Und was für ein Fundament hast du denn? Vielleicht hast du schon so manche Zusammenbrüche hinter dir. Vielleicht hast du schon eine Scheidung hinter dir. Vielleicht hast du eine schwierige Kindheit hinter dir. Vielleicht ist dein Leben nicht so von Erfolg gekrönt. Und dann weißt du, wie sich das anfühlt, tief durchgehen zu müssen. Und ich kann dir sagen, das Evangelium an sich ist keine Schönwetterbotschaft, sondern es ist gerade für die, die es selber nicht schaffen, es ist für die, die ihren Halt woanders suchen wollen, als in sich selber oder in den Dingen des Lebens. Ich möchte uns etwas lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7. Matthäus Evangelium, Kapitel 7, ab Vers 24. Matthäus Kapitel 7 ist das Ende einer gewaltigen Predigt des Herrn, das ist die Bergpredigt. Und Kapitel 7, ab Vers 24 ist ein Beispiel, das eine vorangehende Wahrheit verdeutlichen will. Jesus sagte nämlich seinen Zuhörern in Vers 13, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und es sind viele, die darauf hineingehen. Aber die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und es sind wenige, die ihn finden. Dann sagt er noch einiges über Betrüger im Glaubensleben. Und dann sagt er hier ab Vers 24, darum, wer diese meine Rede hört, und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und rüttelten an dem Haus, stürzte es doch nicht ein, denn es war auf einen Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, der ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Und als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und rüttelten an dem Haus, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, da entsetzte sich die Menschenmenge über seine Lehre, denn er lehrte wie jemand, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Jesus sagt, wer diese meine Rede hört und tut, dem vergleiche ich mit einem Menschen, der ein Haus baut und sein Fundament war Fels. Und dann sagt er hier, die Winde wehten, der Regen kam, ein Sturm kam auf und das Haus blieb stehen. Und er redet hier von einem zweiten, der baute auch ein Haus. Auch da kamen die Winde, der Regen fiel, der Sturm kam auf. Nur dieses Haus fiel zusammen. Und wisst ihr, diese zwei Hausbauer, die stehen eigentlich für die gesamte Menschheit. Für alle, die das Evangelium hören und sich dann entscheiden. Denn das kann ich dir jetzt schon sagen, heute Abend entscheidet sich jeder. Jeder von euch trifft heute Abend eine Entscheidung. Die einen treffen die Entscheidung, ich will mit Jesus leben, ich will ihn selber als mein Fundament, das, was er sagt, das glaube ich, darauf vertraue ich, damit möchte ich leben und damit möchte ich sterben und die Ewigkeit bei ihm verbringen. Und die anderen sagen, nein, ich möchte das nicht. Oder sie formulieren das etwas anders, noch nicht. Aber dieses noch nicht ist eben auch ein Nein. Diese Hausbauer, von denen Jesus hier redet, das waren zwei gesunde Männer. Die hatten das Geld zum Bauen und sie taten es. Ich lebe in Hamburg am Deich und da haben zwei Brüder tatsächlich zwei exakte Häuser gebaut, nebeneinander, also wie so ein Doppelhaus. Aber absolut gleich, gleiche Tür, gleiche Farben, absolut gleich. Ich habe die Häuser noch nie von innen gesehen, ich weiß nur, dass es zwei Brüder sind. Ich stell dir vor, diese zwei Männer haben jetzt zwei Häuser gebaut in der gleichen Straße und haben jetzt quasi das gleiche Haus gebaut. Und sie sehen jetzt von außen absolut gleich aus. Einige von euch sehen etwas ernster aus heute Abend. Einige etwas entspannter. Kann ich jetzt davon ableiten, dass die, die ernst schauen, Christen sind oder nicht Christen sind? Kann man einen Christen an der Haarfarbe erkennen? Sollten Christen Haare färben? Orange, grün, rot, blau, was weiß ich? Oder erkennt man daran die Nicht-Christen? Versteht ihr, was ich meine? Vom äußeren Erscheinungsbild kann man so wenig ableiten. Da kann man so wenig ableiten. Und wir stecken ja Menschen gerne in Schubladen, oder? Passiert so ganz schnell. Ich war in meiner theologischen Ausbildung und dann fing eine neue Klasse an, dann kam einer. Das war so ein Riese, ne? Der war so knapp 2 Meter groß, mit seiner Frisur bestimmt 2,15 Meter. Der hatte so einen Irokesenschnitt. Schön bunt. Aber ich dachte, der ist doch behämmert. Der will eine theologische Ausbildung machen und dann kommt er mit diesen Irokesenschnitt an. Ich habe allerdings vergessen, weil ich ja so fromm bin, als ich angefangen habe, hatte ich Haare bis hierher. Da hatte ich allerdings auch noch Haare, muss man dazu sagen. Und weil ich zu feige war, so das Theologiestudium anzufangen, habe ich sie mir abschneiden lassen. Pure Feigheit, weiter nichts, weil ich Angst hatte, dass sie mich da nicht aufnehmen. Das habe ich aber alles vergessen. Ich habe ihn gesehen, habe ihn eingeordnet, Der war in meiner Schublade drin. Aber dann fing der an zu studieren und zu machen und der ging seinen Weg mit dem Herrn so treu. Und wisst ihr, ich musste da so viel an der Stelle Buße tun, weil es so ein feiner Bruder ist, der immer noch mit Jesus unterwegs ist. Ich war in einer Gemeinde, sehr ernste Gemeinde, da war Lachen wahrscheinlich verboten, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall saßen die Leute ziemlich akkurat, sehr streng so vor mir. Und der eine, das war wirklich, der war furchtbar. Der hatte so eine blonde Glatze, Springerstiefel an. Und ich dachte, das ist bestimmt so ein, ich sage das SCH-Wort nicht, das ist bestimmt so ein Nazi. Der hat mich immer so böse angeguckt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn man hier vorne steht und man sieht die Leute, dann denkt man, warum guckt der bloß so böse? Du siehst ja, du kannst es ja nicht ausblenden. Ne? Und ich sag was und der guckt dann wieder so. Oh, ich dachte, das gibt's doch wohl nicht. Ich hatte echt Mühe in der Verkündigung, den anzusehen. Ich habe ihn versucht auszublenden. Die Verkündigung war vorbei. Und wisst ihr, wer auf mich zukam? Ja, genau der. Die Glatze. Und er sagte zu mir, Angelo, ich habe sowas noch nicht gehört. Ich habe mir alles mitgeschrieben. Ich versuchte, alles zu behalten. Ich bin Gott so dankbar, dass ich heute hergekommen bin. Und ich dachte, was bin ich bloß für ein arroganter Mensch, dass ich die Leute vom Äußeren so in Schubladen packe? Oder? Die zwei Hausbauer hier, die hatten absolut die gleichen Fassaden. Die hatten die gleiche Tür, der gleiche Türgriff, wenn du reingegangen bist, die Küche exakt gleich, kein Unterschied. Wisst ihr, wo der Unterschied lag? Unsichtbar. Fundament. Sag mal, standest du jemals vor einem richtig tollen Haus und hast gesagt, wow, ist das ein schönes Fundament? Ja, gratuliere, das ist ein tolles Fundament. Was du da dir geleistet hast, also super. Hat noch keiner gemacht. Das ist nicht sichtbar. Und wisst ihr, der Glaube an Jesus ist im ersten Moment nicht sichtbar. Das ist eine Beziehung zwischen dir und ihm. Deswegen rufe ich dich heute Abend auch auf und ich lade dich ein, eine Bekehrung zu erleben zu Jesus Christus. Nicht zu dieser Gemeinde. Nicht zur Gemeinde. Zu Jesus Christus. Du kannst kommen als Katholik oder evangelisch. Ich meine, beide Begriffe gibt es so in der Bibel nicht. Evangelisch und katholisch oder kathogelisch. Gibt es alles nicht. Ich sage nicht, komm zur Gemeinde und dann wirst du gerettet. Nein, komm heute Abend zu Jesus. Lass dich beschenken mit einer Sicherheit, die du bisher nicht kanntest, weil du ihn nicht hast. Weil du ihn noch nicht in deinem Leben hast, hast du diese Sicherheit noch nicht. Denn er gibt eine Sicherheit über das Grab hinaus. Das kann dir nichts anderes schenken als das Leben selber. Und Jesus ist das Leben. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist die einzige Wahrheit. Und auf dieses Fundament kann man leben. Nur man sieht es erst. Wisst ihr, wo man es richtig sieht? In den Stürmen. Ich meine, wer verheiratet ist, als Mann, der weiß, dass er eine gute Frau bekommen hat, in den Stürmen. Keine Schönwetterehe. Und auch umgekehrt, eine Frau weiß, dass sie einen guten Mann bekommen hat, dann, wenn nicht alles glatt läuft. Und da zeigt sich der echte Charakter. Und wisst ihr, das Fundament des Herrn, sein Wort, er selber, das hält in den Stürmen stand. Das hält in den Stürmen stand. Das Haus fiel nicht um. Genauso ist es aber, wenn du Jesus nicht hast und die Stürme kommen, dann bricht dein Lebenshaus zusammen und du stehst vor dem Nichts. Jesus verspricht uns nie ein sturmfreies Leben. Niemals. In Jesaja 43, Vers 1, das ist ein ziemlich bekanntes Bibelwort, da heißt es: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich mit deinem Namen gerufen, du bist mein. Ein wunderbarer Text, der davon spricht, dass Jesus dich kennt und dass er dich beim Namen ruft, auch heute Abend. Er meint dich ganz persönlich. Aber dieser Vers bleibt nicht dabei stehen, diese Wahrheit. Es geht in Vers 2 weiter. Und wenn du durchs Wasser gehen musst, sollen dich die Ströme nicht ertränken. Und wenn du durchs Feuer gehen musst, sollen dich die Flammen nicht verbrennen und nicht versengen. Denn ich bin bei dir. Kein Schönwetter-Evangelium. Jesus sagt uns nicht, ich führe dich immer an den Stürmen vorbei. Nein, aber unser Leben bleibt bestehen. Jesaja 7,14, da wird Jesus, das ist einer der vielen Namen des Herrn, Immanuel genannt. Gott mit uns. Gott mit dir. Wenn du dich dazu entscheidest, mit Jesus zu leben, dann ist Gott mit dir. Wann denn gerade? Ja, gerade in den Stürmen, gerade im Sorgenmeer, gerade wenn es brennt an allen Ecken und Enden. Der große Unterschied ist, dass der Mensch, der mit Jesus lebt, ein Fundament hat, einen Bestand hat, eine Sicherheit hat, die andere nicht kennen. Die meisten von euch kennen den Psalm 23. Das ist ja der Hirtenpsalm. Der steht, ich glaube, wahrscheinlich gefühlt in jedem Krankenhaus irgendwo. Psalm 23 lernt man in der evangelischen Kirche auswendig, im Konfirmandenunterricht, bei uns auch. Ich weiß nicht, ob es hier Ähnliches gibt. Psalm 23. Der Psalm 23, der ist besonders. Den schrieb David. David war vom Beruf Hirte und er schrieb diesen Psalm 23 aus einer besonderen Sicht. Viktor, wenn du den Psalm 23 liest und dazu ein Bild malen müsstest, was würdest du malen? Ein Hirten. Sehr gut. Andreas, was würdest du malen? Ein Hirten und ein Schaf. Wenn du den Psalm 23 liest, bitte habe einen Moment folgendes Bild vor Augen. Ein Schaf, das an einem Schreibtisch sitzt und jetzt über seinen Hirten schreibt, wie gut er ist. Wenn du dieses Bild im Kopf hast, dann hast du die richtige Perspektive für den Psalm 23. Denn David, der den Psalm 23 geschrieben hat, bezeichnet sich selber als Schaf. Und er sagt, der Herr ist mein Hirte. Also wenn der Herr sein Hirte ist, was ist er dann? Das Schaf. Also der Psalm 23 wurde geschrieben aus der Perspektive des Schafs. Und er beschreibt jetzt, was der gute Hirte alles für ihn getan hat und immer noch tun und tun wird. Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zum frischen Wasser, er quickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Jetzt schaut, der Psalm 23 hat ja nicht so viele Verse. Dieser Psalm 23, der zielt auf Folgendes ab. Vom Er zum Du. Und das ist die ganz wichtige Frage. Bist du mit Jesus per Du? In den ersten drei Versen spricht David immer von ihm. Er weidet mich, er führet mich. Dreimal. Aber dann, als er sagt, und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, dann verlässt er jetzt das Er. Er redet nicht mehr von dem guten Hirten, sondern er redet jetzt mit dem guten Hirten. Er hat ein Gespräch mit dem Herrn selber und sagt, du bist bei mir. Sag mal, ist Jesus bei dir? Nicht denkst du das, nicht fühlst du das, sondern weißt du das, dass er dein Hirte ist? Ich bin der Meinung, das wichtigste Wort in diesem Psalm 23 ist das Wort mein. Der Herr ist mein Hirte. Der wichtigste Buchstabe ist wahrscheinlich hier M, nicht ein Hirte. Der Herr ist nicht ein Hirte, der Herr ist mein Hirte. Victor, fährst du Auto? Fährst du gerne schnell? Geht so. Bist du lieber so ein Jeep-Fan, so ein SUV-Fan, SUV? Ja, ne? Ja, stell dir vor, da ist so ein SUV riesig, was weiß ich, ein amerikanisches Auto oder so ein Porsche Cayenne oder irgendwas. Das steht da auf deinem Parkplatz, ist ein Auto von deinem Besuch. Und du guckst dir das an und denkst, das ist ein schönes Auto. Es ist aber doch was ganz anderes, wenn du sagen könntest, das ist nicht ein schönes Auto, sondern das ist mein schönes Auto, oder? Seht mal, du kannst von Jesus 1000 Predigten hören. Du kannst 1000 Mal in den Evangelien von ihm lesen. Du kannst all die schönen Jesuslieder singen. Das bringt dir nichts. Denn solange du das tust, ohne eine Bekehrung erlebt zu haben, ist es nur ein Hirte, aber nicht dein Hirte. Jesus muss dein Hirte werden, dass du mit voller Überzeugung sagen kannst, der Herr ist mein Hirte. Er wird mich führen in den guten Zeiten, aber vor allen Dingen auch in den schwierigen Zeiten. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, hier heißt es eigentlich, durch das Tal der Todesschatten. Sag mal, kann der Schatten eines Hundes beißen? Nein. Kann dich ein Schatten von einem Auto anfahren? Niemals. Für Kinder Gottes ist der Tod nur noch ein Schatten. Es wird kurz dunkel. Aber greifen kann dich der Tod niemals. Denn Kinder Gottes haben ewiges Leben. Und schau mal, was David am Ende sagt, des Psalm 23. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. David wusste, er hat ewiges Leben. Weil der Herr sein Hirte ist. Der Hausbauer, der wusste, Jesus ist mein Fundament im Leben. Und die Kraft des Herrn wird sich zeigen, wenn die Stürme kommen. Der Halt des Evangeliums, der Trost, wird sich zeigen, wenn die Not vor der Haustür steht. Es gibt für manche Dinge keine Sicherheit, das stimmt. Aber zu wissen, dass Jesus an meiner Seite ist, dass er mein Hirte ist, dass ich mit ihm per Du bin, dass ich ein Kind Gottes werden kann, wisst ihr, das gibt mir ein viel entspannteres Leben. Weil ich weiß, egal was morgen kommt, es musste erst am Herrn vorbei. Und ich muss es nicht aus eigener Kraft tun. Er tut es für mich. Wisst ihr, das Evangelium der Bibel ist keine Religion. Religion heißt, ich tue was für Gott und er tut dann was für mich. Aber ich lade dich zu etwas anderem heute Abend ein. Jesus will dein Fundament sein. Das heißt, nicht du trägst deinem Glauben, sondern er wird dich tragen. Er wird dich tragen. Er wird dich führen. Er tut etwas für dich, wenn du ihn nur lässt und wenn du dich dazu bereit erklärst, ihm zu folgen. Gib Gott die Möglichkeit, dein Vater zu werden. Dann weißt du, wie schön es ist, sein Kind zu sein. Aber die Möglichkeit musst du ihm geben. Du musst Ja sagen. Du musst dich bekehren. Paulus sagt es, als Jesus ihn berufen hat, sagt Jesus zu ihm, Paulus, ich werde dich zu den Heiden senden. Apostelgeschichte 26. Und er sagt, ich werde dich zu den Heiden senden, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satan zu Gott. Denn so kriegen sie Vergebung der Sünden und das Erbteil des Himmels samt denen, die an mich gläubig geworden sind. Vergebung der Sünde bekommen wir nur durch Jesus, wenn wir uns bekehren. Echtes Leben, echte Sicherheit, echte Hoffnung, gerade in den schweren Zeiten, bekommen wir dann, wenn Jesus uns trägt, wenn er unser Fundament ist. Nicht wir müssen es tun. Er wird es für dich tun. Er hat es versprochen und alles, was er verspricht, das hält er gewiss. Und ich lade dich zu diesem Leben ein. Wisst ihr, ich kann mir den Mund darüber fusselig sprechen, wie schön das Leben mit Jesus ist. Aber du musst es selber erleben. Du musst es selber probieren. Trinkt jemand von euch gerne Kaffee? Ja, gibt es Kaffeetrinker? Sag mal, erklär doch mal jemandem, wie Kaffee schmeckt. Der eine sagt, ja, der Kaffee schmeckt süß. Sagt der andere, nee, Kaffee ist schwarz, schmeckt leicht nussig, bitter. Kannst du jetzt tausendmal erklären, wie Kaffee schmeckt? Das Einfachste ist, wenn du das vermitteln willst, gib doch jemandem einfach eine Tasse Kaffee in der Hand. Dann weiß er, wie es schmeckt. Erklären können wir es nicht wirklich. Und wenn ich nicht in der Lage bin, und ich bin nicht in der Lage dazu, zu erklären, wie Kaffee schmeckt, dann kann ich dir schon gar nicht erklären, wie gut es ist, mit Jesus zu leben. David drückt es so aus. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Mit anderen Worten, probier es doch aus. Du hast so viel ausprobiert in deinem Leben. Manches ist schiefgegangen. Nimm doch Jesus in deinem Leben auf. Als ich mich bekehrt habe, da kam ich mit ganz vielen Zweifeln zu ihm. Und ich habe ungefähr so gebetet. Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dir mein ganzes Leben anvertrauen, unter der Bedingung, dass du mich führst und leitest. Und dann bin ich von meinen Knien aufgestanden und ich habe erstmal nichts gefühlt. Aber als ich dann nach Hause kam, bemerkte ich, dass ich von manchen Dingen frei wurde, an denen ich gebunden wurde. Und ich hatte auf einmal wieder eine Freude an Dingen, die ich schon lange verloren habe. Ich hatte auf einmal wieder Mitgefühl mit Menschen, die in Not waren. Das habe ich schon vergessen. Ich hatte ein Herz aus Stein. Er hat das Versprechen eingelöst. Seit meiner Bekehrung hat Jesus mein Leben in die Hand genommen und geführt. Und ich versuche in aller Schwachheit zu sagen, Herr Jesus, ich bin für dich da. Ich kümmere mich um deine Dinge und du kümmerst dich um meine kleinen Anliegen. Aber er tut's. Denn genau das tun Väter für ihre Kinder, wenn es gute Väter sind. Und der Vater im Himmel ist ein guter Vater. Der wird dich tragen, bis hin über das Grab hinaus. Und wenn du das erleben möchtest, dann bitte komm heute in diesen Seelsorgeraum. Du kannst durch die Tür gehen oder durch die Tür gehen, du kommst immer in denselben Raum. Es können auch gerne mehrere kommen. Ich werde dich keine peinlichen Fragen stellen, dir keine peinlichen Fragen stellen. Oder es geht nicht um eine Lebensbeichte, es geht darum, dass ich dir Bekehrung nochmal erkläre, dass du all deine Fragen loswerden kannst dazu. Und dass wir dann gemeinsam beten und in diesem Gebet lädst du Jesus in deinem Leben ein und sagst, Herr Jesus, ab jetzt sollst du das Fundament meines Lebens sein. Du sollst mich tragen. Du sollst es machen. Du sollst mir vorangehen. Ich will an dich glauben. Ich möchte mit dir leben. Bitte vergib mir meine Schuld und Sünde. Und wenn das dein Wunsch ist, dann bitte komm. Und wenn du sagst, ich kann gar nicht beten, ich habe noch nie gebetet, ich würde dir auch ein Gebet vorbeten, Satz für Satz. Ich bete es dir vor, ich leite dir quasi meine Worte und du betest mir nach, als dein eigenes Gebet. Und ich verspreche dir, und ich gebe, wenn ich könnte, würde ich dir eine Garantie aufschreiben, dass Jesus sein Wort hält. Denn er sagt, alle, die zu mir kommen, die werde ich nicht hinausstoßen. Du könntest jetzt in der ganzen Welt fragen, gibt es irgendjemand, der zu Jesus gekommen ist, den er weggestoßen hat? Du würdest ihn nicht finden. Und wenn du die Hölle jetzt aufmachen könntest und fragen würdest, gibt es dort irgendjemand, der zu Jesus kam und nicht der abgewiesen worden ist? Da würde keiner Ja sagen. Alle würden sagen, nein, wir sind nur nicht zu ihm gekommen. Und du bist nicht der Erste. Egal, was du getan hast, egal, was du gesündigt hast, egal, was du bisher geglaubt hast, wenn du heute Abend zu Jesus kommst, wird er dich nicht abweisen, sondern er wird dich annehmen, er wird dir vergeben. Er wird sich über dich freuen, er wird dich als sein Kind annehmen und dir ein Fundament geben, das stark genug ist für dieses Leben hier und für die Ewigkeit. Wir singen jetzt noch gemeinsam ein Einladungslied. Und nach diesem Lied werde ich noch ein kurzes Gebet sprechen und dann werde ich in diesen Seelsorgeraum gehen und dann werde ich auf euch warten. Und es können Kinder kommen, es können Ehepaare kommen. Wir haben genügend Stühle da und du darfst alle deine Fragen ruhig loswerden. Das ist gar kein Problem. Ich versuche so gut wie möglich dir zu antworten.